ARD. Es ist heiß im Süden Europas, um die 40 Grad Celsius von Frankreich über Kroatien bis Spanien. Das führt zu heftigen Waldbränden. Gerade haben wir gehört, wie ein Ort in Spanien evakuiert werden muss. Und die Hitze führt auch dazu, dass es sich besonders in den Städten nur noch schwer aushalten lässt. Diese Frau, die mit unserem Korrespondenten gesprochen hat, geht kaum noch auf die Straße. Und dieser Mann hier sitzt in der Wohnung gerne vorm offenen Kühlschrank. Und jetzt macht euch klar, auch wir hier in Deutschland haben schon mehr als doppelt so viele Hitzetage wie früher, also Tage, an denen das Thermometer über 30 Grad klettert. Und durch die Erderwärmung werden es in Zukunft noch mehr. Jörn Birkmann, Professor für Stadtplanung, hat mir gesagt,
gerade wenn die Hitzewelle auch länger als 2-3 Tage anhält, dann wird der Körper eben mit solchen Belastungen nicht mehr fertig. Und man kann natürlich dann sagen, das ist ähnlich wie Covid, schließt euch ein, macht die Rollladen runter, trefft niemanden, geht nicht aus der Wohnung. Aber das ist ja auch jetzt nicht ein Leitbild, wie wir die Hitzewelle zukünftig oder die längeren Hitzewellen in deutschen oder europäischen Städten managen wollen.
Nee, das kann es irgendwie nicht sein. Wenn wir unsere Sommer in der Stadt noch genießen wollen in Zukunft, dann müssen wir die Städte also besser auf Hitze vorbereiten. Denn in Städten wird es tatsächlich 8 bis 10 Grad heißer als im Umland, wegen der engen Bebauung und dem vielen Beton und Asphalt, die Hitze absorbieren. Orte wie Singapur machen uns vor, wie es gehen kann. Was wir von deren Hitzestrategie lernen können, das erfahrt ihr jetzt in unserem kleinen Sommerspezial. Unseren Podcast findet ihr unter anderem in der ARD Audiothek. Ich bin Arne Schulz. Hi und herzlich willkommen.
NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise.
Es ist das Jahr 2019 und der damalige Premierminister von Singapur hält eine Rede.
We should treat climate change defenses like we treat the SAF. With utmost seriousness.
Er sagt, Singapur müsse sich vor dem Klimawandel verteidigen und das genauso ernst nehmen wie die militärische Verteidigung des Stadtstaats. Und die wird sehr ernst genommen, das wird dort schon Schulkindern eingebläut. Und der Premierminister sagt, jetzt gehe es auch beim Klimaschutz darum, über Jahrzehnte hinweg konstant einen Plan zu verfolgen.
Keep your eye on the target.
Damit sich die nächsten Generationen später nicht für ihre Vorfahren schämen müssen.
We must make this effort, otherwise one day our children and grandchildren will be ashamed of what our generation did not do.
Und so entschieden, wie das klingt, so entschieden handelt Singapur auch. Den Eindruck hatte jedenfalls meine Kollegin Ines Burkhardt, die ja für uns schon viele Klimathemen umgesetzt hat und die gerade für 3 Wochen im ARD-Studio Singapur war und dort unsere Korrespondentin vertreten hat. Hi Ines.
Hallo Arne.
Ja, fangen wir mal ganz einfach an. Wie warm ist es denn in Singapur?
Es ist sehr heiß und es kühlt eigentlich auch nie ab. Die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch. Schon morgens um 7 Uhr und auch nachts sind es immer so um die 30 Grad. Singapur liegt ja in der Nähe des Äquators, das merkt man eben. Ich habe da im Hotel gewohnt und bin jeden Morgen schwimmen gegangen im Pool. Ich hätte mir auch einen anderen Sport wirklich nicht vorstellen können. Also ich kam immer schon ins Schwitzen, wenn ich 10 Minuten vom Hotel dann zur Arbeit gegangen bin.
Krass.
Und ja, es ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Ich habe dir auch mal den Sound mitgebracht. Ich finde, man hört in diesem Video, das habe ich früh morgens aufgenommen, wie tropisch das auch mitten in der Stadt klingen kann. Also man muss wissen, Jahreszeiten gibt es auch nicht in Singapur. Es ist halt immer heiß. Man ist also zumindest tagsüber, wenn ja auch noch die Sonne oft knallt, wirklich froh, wenn man einen gekühlten Raum findet. In Singapur werden natürlich alle Cafés enorm abgekühlt, Supermärkte, Fitnessstudios, Büros, alles sehr kühl.
Also schon extreme Bedingungen, aber grundsätzlich geht Singapur ja nicht anders als anderen Städten auf der Welt. Die Prognosen sind klar, in Zukunft wird es noch heißer. Wie bereiten die sich darauf vor?
Also erstmal muss man sagen, das Ziel ist es, die Temperaturen konstant zu halten. Und schon das ist ja angesichts des Klimawandels eine enorme Herausforderung. Das Erste, was einem auffällt in Singapur, auch allen Touristen, die da hinkommen, ist erstmal, es ist unglaublich grün. Es gibt viele Parks, es gibt Bäume, es gibt große Gärten auch oben auf Dächern, die man besuchen kann. Und es gibt auch Begrünung an Fassaden von Gebäuden. Also das nennt sich vertikale Begrünung. Sprich, man guckt auf das Gebäude und das ist außen bepflanzt. Und es gibt bei Weitem nicht so viel Verkehr wie in anderen asiatischen Städten. Das fällt auch sofort auf.
Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, weil Autos heizen Städte ja nochmal zusätzlich. zusätzlich auf. Die Karosserie speichert Wärme und dann hat man auch noch die warme Abluft von den Motoren.
Genau, und ich finde, in anderen asiatischen Städten ist das ja an der Tagesordnung Staus, Verkehrschaos. Aber in Singapur sieht das wirklich ganz anders aus auf den Straßen. Das liegt auch daran, dass die Zulassung für Autos total teuer ist. Also die kostet oft mehr als das Auto selbst. Okay. Das kann sich natürlich kaum jemand leisten. Und die haben aber sehr gute Busse, sehr gute U-Bahnen. Die nutzen dann fast alle. Die sind sehr sauber, sehr zuverlässig und bieten eben eine prima Alternative, sodass man das Auto gar nicht so braucht. Aber nochmal zurück zur Begrünung. Der Plan wurde 2020 gemacht. Da wurde gesagt von der Regierung, sie wollen 1 Million Bäume pflanzen bis 2030. Und mehr als die Hälfte ist jetzt davon schon erreicht.
Bäume sind natürlich toll, die haben ja einen doppelten Effekt, die speichern Kohlenstoff, begrenzen dadurch die Erderwärmung, gleichzeitig spenden sie aber auch Schatten. Aber wenn die jetzt so eine Zahl in den Raum stellen, 1 Million Bäume, das ist mir fast schon wieder ein bisschen zu glatt. Also das klingt so, ja, nach so einer großen PR-Aktion. Wie viel ist denn da dran?
Ja, das ging mir genauso. Aber ehrlich gesagt, bevor ich da hingegangen bin, ging mir das immer genauso. Weil ich finde, in Europa nimmt man solche Baumpflanzaktionen ganz anders wahr als da, weil du das wirklich merkst. Also in den Stadtteilen, die begrünt sind, das zeigen auch die Studien, die sagen, dass die sind 4 bis 5 Grad kühler als andere.
Wow.
Und ja, diesen Effekt, den merkt man auch, wenn man in so einen Park geht. Also da gibt es auch kleine Parks zwischen Gebäuden teilweise. Und das ist wie wenn man durch so eine grüne Wand treten würde und dahinter ist es dann kühler. Und Gebäude sind auch einige Grad kühler, wenn man die von außen begrünt, was ich eben erwähnt habe. Es gibt einige Studien zu diesem Effekt von Begrünung von Gebäuden. Die sprechen sogar von bis zu 50% weniger Energiebedarf. Die Stadt sagt jetzt, für die bepflanzten Gebäude in Singapur ist der Energiebedarf bereits um etwa 10% runtergegangen, weil man ja auch die Klimaanlagen dann weniger nutzen muss, um so runterzukühlen. Und diese Klimaanlagen, die heizen die Luft ja noch mehr auf. Das ist also ein Teufelskreis, den man durchbrechen muss.
Ja, lass uns auf den Punkt gleich nochmal zu sprechen kommen, weil auch bei den Klimaanlagen hat Singapur ja interessante Lösungsansätze. Aber wenn wir nochmal einen Moment bei der Stadtplanung bleiben, also da scheint ja Begrünung, habe ich jetzt verstanden, ein wichtiger Punkt zu sein. Was sind denn da noch so Vorzeigeprojekte?
Bei den neuen Stadtteilen, die die bauen, denken die Klimaschutz total mit und diesen Hitzeschutz denken sie total mit. Also zum Beispiel Tenga, das ist ein Stadtteil mit 10.000 Wohnungen. Der wurde von Anfang an ganz anders geplant und zwar mit Hilfe des Projekts Cooling Singapore von der National University of Singapore. Dieses Projekt gibt es schon seit 8 Jahren in Kooperation mit der ETH Zürich. Die arbeiten mit einem digitalen Zwilling der Stadt.
Digitaler Zwilling, das heißt, die bauen die Stadt sozusagen detailliert in 3D am Computer nach, ne?
Genau, und dann simulieren sie eben Maßnahmen und schauen dann, wie sich welche Maßnahmen auswirken aufs Klima der Stadt. Also zum Beispiel auch, wenn ich Gebäude unterschiedlich hoch baue und nicht nur so Wolkenkratzer nebeneinander auf einer Höhe. Und in diesen neuen Stadtteilen, um jetzt auf zum Beispiel Tenga nochmal zurückzukommen, da fahren Autos größtenteils unterirdisch, um oben Platz zu schaffen für eine Menge Parks, Solardächer, grüne Korridore. Und Leonard Chai von der staatlichen Wohnungsbaubehörde Housing and Development Board, der hat das gegenüber Bloomberg erklärt, wie sie diese Planung genau angehen.
Well, because a lot of analysis has been done before we actually design and plan. The trees, the way they are planted, for example, they are in alignment with the way the wind flows during the prevailing monsoon months. So when people are walking along the footpaths, they are actually enjoying a lot more breeze than they would otherwise.
Also vor der Planung dieser Stadtteile analysieren sie zum Beispiel die Windrichtung mit Hilfe von 3D-Windanalysen und Simulationssoftware, das habe ich eben schon erwähnt. Und dann berücksichtigen sie die Windrichtung eben beim Bau der Gebäude und bei der Pflanzung der Bäume. Dadurch gibt es mehr frische Luft und eine Brise für die Fußgänger in dem Viertel.
Ich finde das total spannend, weil es ja so ein sehr systematischer Ansatz ist. Also die pflanzen jetzt nicht einfach irgendwo Bäume hin, machen da so einen Wald am Stadtrand oder so, sondern die agieren halt sehr gezielt. Ne? Du hast mir auch von intelligenten Kühlsystemen erzählt. Erklär doch nochmal, was dahinter steckt.
Ja, das kann man zum Beispiel im Stadtzentrum, nicht sich angucken, aber fühlen sozusagen. Also in 25 Metern Tiefe verlaufen da kilometerlange Rohre, die mit eiskaltem Wasser gefüllt sind. Und die Gebäude darüber, das ist zum Beispiel dieses Marina Bay Sands, das ist ein sehr bekanntes Gebäude in Singapur. Und dieses Gebäude, wissen die wenigsten, das nutzt das Kaltwasser von da unten in Wärmetauschern, um damit dann die Räume zu kühlen. Also Fernkälte statt Fernwärme, könnte man sagen. Fernwärme kennt man ja hier in Deutschland. Und genauso wie bei Fernwärme geht es darum, dass man eine zentrale Quelle für die Kälte hat. In Singapurs Stadtzentrum sind das sogenannte Zentrifugal-Kältemaschinen, die im Keller stehen und ähnlich wie Klimaanlagen laufen. Also die haben auch spezielle Kältemittel, die sie nutzen. Die sind halt nur viel riesiger. Also die größte ist rund 12 Meter lang und kann nach Angaben des Betreibers so viel kühlen wie 3600 normale Klimaanlagen, die man so kennt aus Räumen.
Okay, das heißt also, ein System ersetzt 3600 Klimaanlagen, die ansonsten alle da noch die Stadtschluchten mit erwärmen würden.
Genau, und das ist nur einer von denen, die da im Keller unter diesen Gebäuden stehen. Und es gibt da auch eine, das finde ich noch ganz interessant, deswegen erzähle ich es mal, es gibt da auch eine Kältemaschine, die da steht, die Eis produzieren kann. Also die produziert Eis, wenn der Strom günstig ist, also vor allem nachts. Und dann hat sie ja einen riesigen Eisblock und damit wird tagsüber Wasser gekühlt, das wieder in den Kreislauf fließt. Und an solchen Technologien forschen die natürlich auch weiter. Und laut der Stadt wird da im Stadtzentrum schon etwa 40% weniger Strom verbraucht im Vergleich zum Betrieb der sonst üblichen Klimaanlagen, die man ja sonst bräuchte.
Also Strom sparen ist natürlich super, aber wir müssen es vielleicht auch nochmal klar machen, warum das wirklich so eine gute Lösung ist. Ne? Du hattest ja vorhin schon diesen Teufelskreis erwähnt. Wir müssen uns klar machen, Klimaanlagen erwärmen die Luft in einer Stadt zusätzlich, verstärken also noch den Klimawandel, weil sie ja warme Luft von drinnen nach draußen in die Straßen leiten. Und das kann laut Studien wirklich viel Effekt haben, also mehr als 2 Grad in Städten wie Singapur. Und die sind mittlerweile ja auch in Deutschland im Trend, die Klimaanlagen. Mehr als 300.000 Stück wurden im vergangenen Jahr produziert und der Umsatz hat sich in den vergangenen 5 Jahren verdoppelt in Deutschland und wird auch hier weiter steigen. Deswegen macht es einfach Sinn, dass wir auch hier anfangen, mal über solche Lösungen nachzudenken.
Ja, eine ähnliche Technologie wie da im Stadtzentrum, die ich eben beschrieben habe, wurde auch in diesem neuen Stadtteil Tenga installiert. Anfänglich gab es laut Medienberichten schon ganz schöne Probleme. Das ist ja ein neues System, also Wasser ist aus Rohren getropft und solche Sachen, aber das scheint größtenteils behoben zu sein.
Ist ja erstaunlich, wie die das offenbar hinbekommen. Ne? Also es ist schon ein ganz schönes Großprojekt, da würde man sich vorstellen, dass vielleicht noch viel mehr schief geht.
Ja, aber ich finde, man merkt an sowas auch immer, muss man vielleicht ein bisschen erklären, also Singapur ist ja offiziell eine Demokratie, aber de facto ein Einparteiensystem. Das heißt, die können schon ganz schön durchregieren. Ne? Einige sprechen auch von Soft-Autoritarismus. Also wenn was beschlossen wird, wird das ruckzuck umgesetzt, weil die Regierung einfach sagen kann, da stecken wir jetzt massiv Geld rein. Ohne große Abstimmungen oder Klagen vor Gericht, da wird das halt umgesetzt.
Die nennen das ja District Cooling System. Das gibt es ja in Ansätzen auch schon in Deutschland, zum Beispiel in München. Da packe ich euch nochmal einen Link in die Shownotes. Da haben unsere Kollegen vom Bayerischen Rundfunk was zu recherchiert. Aber hier bei uns wird das Potenzial, so wie ich es gelesen habe, noch bei weitem nicht ausgeschöpft. Vielleicht ja auch, weil man eben erstmal ganz schön viel Geld investieren muss in so ein System. Lohnt sich das denn für die in Singapur?
Ja, schon. Also laut dem Statistikamt in Singapur geht etwa 1/4 des Stroms jedes Haushalts für Klimaanlagen drauf. Und wenn der Energieverbrauch durch diese neuen Rohre um etwa 1/3 reduziert wird, dann müssen die natürlich auch weniger ausgeben für Strom. Aber solche neuen Systeme sind natürlich auch erstmal sehr teuer für den Staat. Also da muss man vielleicht auch noch mal kurz erklären, also in Singapur baut der Staat fast alle Hochhäuser selbst und verkauft die Wohnungen dann an die Singapurer. In Singapur regelt der Staat fast alles und dementsprechend plant er eben auch sehr große Viertel durch. Und da der Klimawandel eine große Rolle spielt für die Regierung, investieren die da viel.
Und sie können sich's halt auch leisten, ne? Also man sagt ja auch, Singapur ist die asiatische Schweiz. Also jetzt nicht wegen der schneebedeckten Berge, sondern weil die auch so reich sind. Viel Wirtschaftskraft, niedrige Steuern, ausländische Firmen werden dadurch angelockt und ja, wer viel investieren kann, kann eben auch viel in Lösungen investieren. Eine coole Lösung hattest du mir ja noch erzählt vorher, die wollen wir euch nicht verschweigen. Da geht's um Farben.
Ja, stimmt. Das habe ich dir ja ausführlich erzählt. Ich fand es sehr faszinierend.
Ja, also, ich auch.
Ja, man kann also einfach Gebäude bestreichen mit Farbe und dadurch die Hitze bekämpfen. Und das wird in Singapur mittlerweile in ganzen Wohnvierteln gemacht. Das ist eine Cool Paint Farbe. Also die Beschichtung reflektiert die Sonnenstrahlen, statt sie aufzunehmen. Insbesondere da im Infrarotbereich, wo ein Großteil der Wärmeenergie liegt. Und das Streichen mit diesen Farben führt zu einer Reduzierung der Temperaturen in den Gebäuden um bis zu 2 bis 3 Grad. Die Stadt will das jetzt wegen des Erfolgs auf alle sogenannten HDB-Gebäude ausweiten. Also das sind diese Gebäude, von denen ich eben gesprochen habe, die der Staat selbst baut. 80% der Singapurer wohnen in solchen Wohnungen. Das sind also Millionen Wohnungen, die der Staat jetzt mit Hitzeschutzfarbe bestreichen will. Bis 2030 soll das geschafft sein.
Also auch das ist ein richtig ehrgeiziges Projekt. Bin gespannt, ob die das so hinkriegen. Ines, vielen Dank für die ganze Recherche.
Sehr gerne, Anne.
Jetzt schwang ja schon mit, wie wohlhabend Singapur ist und deshalb gehe ich mal stark davon aus, dass ihr euch auch fragt, lässt sich das eigentlich in der Breite so auf Deutschland übertragen? Ich habe diese Frage deshalb an Jörn Birkmann weitergegeben. Der ist Professor in Stuttgart, leitet dort an der Uni das Institut für Raumordnung und Entwicklungsplanung. Er ist auch Leitautor gewesen bei Berichten des Weltklimarats. Das sind die Berichte, auf die immer alle schauen, an denen tausende Forscher mitarbeiten. Klimaforscher aus aller Welt, die regelmäßig den Sachstand zur Klimakrise zusammentragen. Und Jörn Birkmann beschäftigt sich in seiner Forschung nämlich genau mit dieser Frage, also wie sich Städte ganz konkret auf Extremwetter vorbereiten können. Hallo Herr Birkmann, schön, dass Sie sich Zeit nehmen.
Hallo Herr Schulz.
Wir haben gerade gehört, wie viel Singapur schon tut, um sich auf die dort erwarteten noch extremeren Temperaturen einzustellen. Was davon lässt sich aber auf Deutschland übertragen aus Ihrer Sicht?
Sicherlich kann man die Erfahrungen, die man jetzt in Singapur macht, auch für deutsche Städte nutzen, wenn es gerade um Verschattung geht, um die Stärkung der Aufenthaltsqualität, auch bei Hitze im öffentlichen Raum. Man muss sicherlich sagen, dass Singapur aufgrund der Finanzstärke, der Stadtstaatlichkeit und auch durch die Bedeutung der Banken und des Finanzsystems da sicherlich auch über Ressourcen verfügt, die nicht jede deutsche Stadt aufwarten kann. Also sprich, hier gibt es sicherlich Besonderheiten, wo man jetzt nicht alles eins zu eins irgendwie auf deutsche oder zentraleuropäische Städte übertragen könnte. Aber die Hinweise, die man sicherlich sieht, dass Städte sehr engagiert sein können, auch gerade in Asien, beim Thema Hitzevorsorge, das ist sicherlich bedeutsam und zeigt auch, dass es jetzt keine Einzelsituation hier in Deutschland ist, wo wir uns fragen, wie wir mit zukünftigem Hitzestress umgehen.
Das heißt, im Grunde kann man sagen, das, was wir dort gehört haben, Flächen begrünen, dafür sorgen, dass man Betonwüsten aufbricht, Parks anlegen, Dächer, Fassaden begrünen, das sind alles Dinge, die auch in Deutschland im Fokus stehen. Es gibt ja auch schon Städte, die einiges tun. Wie viel Effekt, wenn wir erstmal bei dieser Begrünung bleiben, wie viel Effekt kann so eine Begrünung tatsächlich haben?
Das ist sehr unterschiedlich. Also auf der einen Seite können natürlich die begrünteren Bereiche zu einer Verbesserung auch der Aufenthaltsqualität beitragen, also konkret Verschattung. Verschattete grüne Plätze bieten natürlich für Menschen auch die Möglichkeit, im Stadtraum sich geschützter aufzuhalten, als wenn das eine geteerte Fläche ohne irgendwie Sonnenschutz ist. Es ist aber trotzdem natürlich auch so, dass das jetzt nicht ein besonders leichter Weg ist. Also es gibt natürlich auch viele Herausforderungen, wenn Sie jetzt einen Platz, wo 100 Autos vorher geparkt haben, umwandeln wollen in eine Parkanlage mit verschattetem Grün, mit Bäumen, dann gibt es da natürlich auch Bedenken oder größere Widerstände. Das heißt, wir sehen vielfach, dass natürlich auch das Umwandeln solcher Plätze doch auch eine große Herausforderung auch in deutschen Städten ist und dass man das nicht mal eben so macht. Und auch dieser Umbau zum Beispiel von das Tieferlegen des Autoverkehrs, die Begrünung der Straßen oberhalb, das ist natürlich mit großen Investitionen und langen Planungen verbunden. Also das macht man jetzt nicht mal eben so, sondern muss man strategisch für die nächsten 30 bis 50 Jahre vorausplanen. Das wird nicht gelingen, indem man jetzt heute sagt, oh, ist jetzt gerade heiß, jetzt müssen wir irgendeinen Hitzeaktionsplan machen und die Stadt umbauen. Das muss man schon sehr langfristig angehen. Das sind sicherlich auch wichtige Rahmenparameter dabei.
Sie haben ja gerade gesagt, es kommt halt auch auf so Akzeptanzfragen an und vielleicht ist da auch ein erster Punkt, sich nochmal bewusst zu machen, was eigentlich konkret auf uns zukommt. Ich habe da so Berechnungen gelesen von der Hochschule in Zürich, der ETH, die so mal verglichen haben und gesagt haben, naja, Hamburg, das könnte in 30 Jahren Temperaturen erreichen, wie heute San Marino an der Adria, oder Berlin könnte so heiß werden wie die australische Hauptstadt Canberra. Was kommt auf uns zu? Wie müssen wir uns das vorstellen in den nächsten Jahrzehnten?
Es hängt natürlich auch selber von Klimaschutz ab, wie sich dann der Klimawandel oder der anthropogene Teil des Klimawandels darstellt. Was wir aber schon sehen, dass die Anzahl der heißen Tage, das sind Tage mit über 30 Grad Maximaltemperatur, deutlich zugenommen haben und teilweise auch, oder auch die tropischen Nächte, also diese nächtliche Abkühlung, die wir insbesondere für den gesunden Schlaf brauchen, vielfach nicht gegeben ist und hier die Anzahl der Tropennächte auch deutlich steigt. Aber so ähnlich wie Ihre Beispiele mit San Marino kann es natürlich auch so sein, dass Leute sagen, Tropennächte klingen interessant nach guten Getränken, da ist man ordentlich warm. Also es ist jetzt nicht so, dass jeder sich gleich überzeugt erklärt, dass Hitze ein Problem ist. Wir haben mit besonders gefährdeten Gruppen, also gerade älteren Menschen, auch Interviews geführt, was sie zum Thema Hitze, Wärmebelastung meinen. Da war zum Beispiel bei einigen über 80-Jährigen die Tendenz zu sagen, ja, wir haben doch den Zweiten Weltkrieg überlebt, dann kommt auch nicht mit so ein bisschen Wärme als Problem. Also die Sensibilität für das Thema muss sicherlich auch gestärkt werden und wir müssen uns sicherlich eben auf eine längere Hitzeperiode einstellen, also die Zeit, in der man diesem Hitzestress ausgesetzt wird. Das kann teilweise eben schon im Juni passieren, bis September gehen nach den Klimaszenarien, die wir haben und einigen Analysen, die wir am Institut hier machen. Aber es ist dann eben auch so, dass die Stärke der Hitze auch nochmal zunehmen kann. Also wir können schon in Teilen sehen, was ja in spanischen und italienischen Städten, teilweise französischen Städten, das kann bis zu 40 Grad hochgehen, 50 Grad auch. Also das ist dann schon auch so eine Belastung für den Körper, dass man fast im Freien nicht mehr sich bewegen kann. Und dann ist natürlich die Durchlüftung, die Kühlung solcher oder kühle Orte sind dann ganz entscheidend.
Der Punkt ist, diese kühlen Orte, das müssen zu einem erheblichen Teil öffentliche Orte sein. Und deswegen ist die Politik da so gefragt, weil die Ausgangslage, das hat mir Jörn Birkmann erklärt, ist in Deutschland ziemlich schwierig. Immer mehr Menschen zieht es in Großstädte wie Hamburg, Hannover, Köln oder Berlin. Es gibt kaum noch freie Flächen, also werden die Städte tendenziell sogar noch stärker zugebaut, noch weiter verdichtet. Dadurch wird es dann aber noch wärmer in den Städten und bei den hohen Preisen können sich eben nur ganz wenige Menschen überhaupt noch einen eigenen Garten leisten, der Schatten und Abkühlung verspricht. Und dann kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, der das so schwierig macht. Das ist auch ein bekannter, unsere Gesellschaft altert. Und die Gruppe der Älteren, für die ist Hitze besonders gefährlich und deshalb müssen die Verantwortlichen in Städten sich eben hinsetzen, sagt Birkmann, und, so wie in Singapur, ganz strategisch planen, wie die Stadt der Zukunft eigentlich noch lebenswert und attraktiv bleiben kann, wenn unsere Sommer immer heißer werden.
Und das müssen eben mehr sein als so Alibi-Veranstaltungen. Also man kann auch sicherlich Karten machen, die sind manchmal auch sinnvoll mit kühlen Orten. Das fängt bei einer Eisdiele an, geht dann irgendwie über Kirchen. Aber das sind natürlich dann eher so Ausnahmepunkte. Eine Eisdiele ist nicht schlecht, nur wenn man jetzt dauerhaft über 3 Monate lang immer in die Eisdiele tickt, dann hat man sicherlich auch ein Gesundheitsproblem. Also da muss man auch dann sagen, es müssen eigentlich andere Aktionen oder Strategien sein. So ähnlich, wie Sie das in Singapur auch sehen. Ne? Das muss kurzfristige Vorsorge, Hitzewarnung sein, aufpassen, dass ältere Menschen was trinken oder Leute mit Vorerkrankungen. Genauso muss es aber strategisch um den Umbau der Städte gehen und da muss dann eben auch mal ein Gewerbegebiet mehr Grün bieten oder die Straßen müssen kühlere Wege offerieren, als das bis heute gemacht wird.
Sie haben das ja am Anfang auch schon angesprochen. Das ist etwas, wenn man eine Stadt wirklich vorbereiten will auf Hitze. Und dazu kommt ja noch, darüber haben wir noch nicht gesprochen, es ist auch nicht das Kernthema, aber es ist trotzdem ja wichtig, das mal zu erwähnen. Dazu kommt ja, dass man es auch auf zusätzliche Starkregenereignisse beispielsweise vorbereiten muss, so eine Stadt. Da haben Sie gesagt, das sind Zeiträume von Jahrzehnten für so einen Umbau. Das heißt, im Grunde muss man ja jetzt einen umfassenden Plan machen, wenn man das überhaupt noch hinkriegen will. Was ist denn Ihre Einschätzung? Also wie weit sind die Städte aktuell? Wo sind so gerade die allergrößten Herausforderungen?
Also das Interessante ist, das Thema Hitze, Hitzebelastung hat auf jeden Fall in den letzten 20 Jahren einen deutlichen Schub erfahren. Wir haben heute in vielen Städten, auch beispielsweise in Hamburg oder Hannover, Hitzeaktionspläne, auch internetbasierte Informationen zur Hitzevorsorge, Hitzewarnsysteme. Aber man muss natürlich fragen, was ist die Effektivität? Also man hat auf jeden Fall gute Ansätze, man hat Klimaanalysen für Städte, aber man muss sicherlich auch fragen, zum Beispiel in Verbindung, wo haben wir in Städten besonders stark überalterte Stadtteile, wo die Hitzebelastung auch zunimmt. Was wir beispielsweise sehen in Berlin, ist es so, die Innenstadt ist sehr hitzebelastet, Teile von Marzahn auch, aber die ältere Bevölkerung wohnt eigentlich gar nicht in der Innenstadt. Das heißt also, auch hier brauchen wir im Grunde differenzierte Strategien, kühle Strategien für die Innenstadt, aber da lebt eine relativ gesehen eine jüngere Bevölkerung. Und das heißt, wir müssen dann auch gucken, dass in dem Umland oder in dem zweiten Ring um die Stadt rum diese Einfamilienhausgebiete, die heute den Ansprüchen an modernes Wohnen nicht mehr genügen, dann eben auch so umgebaut werden, dass dann eben auch die Hitzeanpassung ein Teil dieses Umbaus wird. Man sollte Hitzeanpassung selbst auch beim Umzug in ein neues Gebäude eigentlich stärker mitdenken. Wir haben Energiepässe, das müssen Sie heute bereitstellen, wenn Sie Gebäude verkaufen. Ob das die, Gebäude hitzeangepasst ist, ob Ihre Dachgeschosswohnung sich mega aufheizt, das kriegen Sie meistens nicht mit. Also da haben wir noch Luft nach oben, um das im Grunde das Thema Hitzevorsorge auch hier in verschiedenen Entscheidungen bei privaten, bei der öffentlichen Hand stärker zu positionieren.
Ich möchte das nochmal ganz kurz aufgreifen. Das ist ja auch etwas, womit Sie sich wissenschaftlich beschäftigt haben. Die Publikation dazu habe ich mir auch angesehen. Das ist ja eigentlich ein total interessanter Punkt, dass es eben nicht reicht für Stadtplaner, einfach zu schauen, wo sind denn die besonders hitzebelasteten Stadtteile, sondern man muss eigentlich mindestens genauso wichtig schauen, wo sind die gefährdeten Menschen.
Genau, und dann der dritte Punkt, was auch noch spannend ist, wo kann ich überhaupt intervenieren? Wir haben ja schon auch die Herausforderung, dass viele Flächen, denken Sie mal an das neue Klimaanpassungsgesetz des Bundes, da steht auch, dass man sich gegenüber Hitzestress mit Entsiegelungsmaßnahmen, also weniger versiegelte Fläche, weniger zugeteerte Straßen- oder Grundstücksfläche im Grunde gegen Hitze schützen kann oder die Hitzebelastung senken sollte. Problem ist nur, wer hat denn Zugriff auf welche Flächen? Auch wenn wir jetzt über die und den Umbau der Innenstadt in Hannover, Stuttgart oder Hamburg nachdenken, dann ist ja vieles in privater Hand. Da kann ich ja nicht einfach dann intervenieren. Das heißt, da muss man dann sicherlich auch nochmal Dialoge und Ansätze fahren, wie zum Beispiel dann private Eigentümer von Flächen Anreize kriegen, Parkplätze zu entsiegeln oder vielleicht auch Freiräume oder verschattetes Grün zu schaffen, was für die Nachbarschaft von Bedeutung ist. Und wie gesagt, haben wir es eben auch mit einer Verdichtung zu tun. Wir sind jetzt nicht in der Situation, wo wir sagen, Verdichtung war gestern. Nein, wir haben aufgrund des Bodenpreises, aufgrund der Wohnraumschaffung die Notwendigkeit, dichter zu bauen, viergeschossig, fünfgeschossig. Da haben Sie keine Einfamilienhausgärten oder keine Einfamilienhäuser mehr mit Gärten, sondern Sie haben eben die Notwendigkeit, dann auch verschattete Freiräume dort zu schaffen. Und davon sind wir vielfach noch entfernt. Wir definieren die Größe eines Wendehammers für die Müllfahrzeuge. Wir definieren die Größe des Wohnraums, der überbauten Fläche. Wir haben aber bisher noch zu wenig Qualitätsziele. Wie viel Freiraum, verschatteter Freiraum mit Bäumen muss denn pro neuer Wohneinheit in Hamburg oder Hannover und in Stuttgart geschaffen werden? Dazu finden Sie bisher kaum Aussagen.
Herr Birkmann, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, herzlichen Dank Ihnen.
Was ich mitnehme aus dem Gespräch, Singapur treibt vieles voran, was wir auch in Deutschland brauchen, aber der Stadtstaat hat es vielleicht auch etwas leichter als wir in Deutschland, das alles so umzusetzen. Und was sicher auch wichtig ist, der Handlungsdruck in Singapur, der ist schon heute enorm, weil es dort eben so heiß und feucht ist, während wir in Deutschland, wenn wir ein paar Wochen Regen im Sommer haben, vielleicht schon wieder die Debatte führen, wie schlimm das überhaupt alles tatsächlich bei uns wird. Gleichzeitig gibt es ja auch bei uns immer mehr Hitzewellen und da hat mir Jörn Birkmann gesagt, dass er deswegen schon auch die Hoffnung hat, dass auch bei uns dieses Thema immer stärker in den Fokus drängt, dass auch bei uns der Handlungsdruck steigt. Und was dabei sicher auch hilft, das Thema hier in Deutschland voranzutreiben, dass es auch hier bei uns immer mehr Vorzeigeprojekte gibt, an denen sich andere orientieren können. Um nur ein Beispiel zu nennen, hier bei uns in Hamburg sieht man an vielen Stellen neues Grün und die Stadt hat ein Konzept entwickelt, um Regen besser aufzunehmen. Sie will eine sogenannte Schwammstadt werden. Was das konkret bedeutet, dazu haben wir eine ausführliche Reportage gemacht, die packe ich euch in die Beschreibung unter dieser Folge. Eins muss uns bei diesem Thema aber immer klar sein, das Anpassen an Hitze, an Überschwemmungen, das ist keine Option, die uns ermöglicht, ansonsten einfach weiterzumachen wie bisher. Wir müssen trotzdem die CO2-Emissionen senken, denn sonst wird unsere Welt so heiß, dass wir mit dem Anpassen überhaupt nicht mehr nachkommen. Das war's von uns für heute. Im Oktober startet unser neuer Klimapodcast Planet A, für den wir uns mit den tollen Kollegen vom MDR zusammengetan haben und in dem wir die besten Klimarecherchen der ganzen ARD präsentieren wollen. Wir wollen auch dabei ganz stark nach vorne schauen, also auf Lösungen und auf die Frage, wie wir die Erderwärmung jetzt in den Griff kriegen. Wenn ihr da Themen habt, die euch besonders interessieren, die euch unter den Nägeln brennen, schreibt uns das gerne an klima@ndr.de. Mehr Infos zu diesem neuen Podcast gibt's in ein paar Wochen hier im Kanal. Bis dahin einen hoffentlich angenehm kühlen Restsommer. Bis bald. Ciao.
Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info. Thank you.